Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist Dawn of the
Peer.
Peer. Schön, Peer, dass du auch zum zweiten Teil Dawn of the Dead da bist. Wir haben uns ja so ein bisschen in Wallung geredet beim letzten Mal, haben festgestellt, oh, das ist irgendwie noch so viel, was man besprechen kann. Und deswegen wollen wir heute noch mal ein paar Minuten mehr Kontext zu einem unserer absoluten Lieblingsfilme geben. Bevor wir das machen, natürlich der übliche Hinweis an euch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns folgen auf verschiedensten Kanälen. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube und dort jeweils, wenn ihr als Suchbegriff Videokassettenkinder eingibt oder Videokassettenkinder Podcast, findet ihr uns. Ich glaube, ich verrate keine Geheimnisse, Peer, wenn wir an der Stelle raushauen. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Follow und bei YouTube freuen wir uns worüber?
Über jede Glocke, über jedes Abo. Seid da, kommentiert und macht einfach mit in der Community.
Seid da, kommentiert und macht mit in der Community ist ein super Stichwort. An der Stelle einen herzlichen Dank, dass ihr alle gerade bei unserer ganz launigen Fragerunde mitmacht auf Twitter, 5 Filme mehr als 5-mal gesehen. Peer, da habe ich mal als Moderator rausgehauen, was ich mehr als 5-mal gesehen habe. Und zwar die Verurteilten, die Indianer von Cleveland, Dawn of the Dead, passt zu heute, Demolition Man und Bad Boys. Wenn du spontan mal Filme nennen müsstest, die du mehr als 5-mal gesehen hast, welche 4 anderen außer Highway ist die Hölle los, würdest du nennen? Den konnte ich mir nicht verkneifen.
Nur weil ich diesen Film mitspreche, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das wäre in 3 Sprachen übrigens.
Naja, ta-ta-ra-ta, ich bin Captain Chaos und das ist mein treuer Begleiter, Kato. Nein, aufhören damit. Nach Auf dem Highway ist die Hölle los, wäre es dann tatsächlich dann Dawn of the Dead? Dann hätte ich noch einer der besten Komödien aller Zeiten, die je gedreht worden sind. Nämlich mit Cary Grant und Hepburn, Leoparden küsst man nicht.
Ja, ein wunderschöner Film.
Ich liebe diesen Film. Wenn ich manchmal nicht weiß, was ich gucken soll, lande ich komischerweise immer bei diesem Film. Da wären wir schon, welchen Film hast du weniger gesehen als 100 Mal? Und ich glaube, der Film wäre dann immer noch nicht in der Liste drin. Dann hätte ich natürlich noch den nächsten Film, den ich fast mitsprechen kann. Und dann wären wir wirklich bei mehreren Sprachen. Das ist nämlich dann Krieg der Sterne. Ich nenne den Film jetzt mal bewusst so. Und dann wäre da noch, tatsächlich die Klapperschlange.
Ja, stimmt. Den hätte ich auch benennen können. Ja, richtig.
Das wären so die Filme, die mir jetzt spontan einfallen würden.
Ja, wenn ihr Bock habt, da mitzumachen. Mittlerweile haben da fast 40 Leute geantwortet, dann einfach bei uns auf unseren Twitter-Account gehen. Wir machen nicht jede Aktion unbedingt immer auf jeder Social-Media-Plattform. Das wird ein bisschen überhand nehmen. Gebt mal Kinder-Podcast ein, dann habt ihr uns, folgt uns. 529 Leute machen das auf Twitter und sind da sehr aktiv. Das ist ja immer das, was lustig ist. 529 Follower auf Twitter, sehr aktiv. Und dann haben wir mittlerweile per aktuellste Zahl auf Instagram 1274. Also an der Stelle mehr als doppelt so viel, aber nicht ganz so aktiv. Die Community ist wohl dann eher so Kategorie stiller Leser. Wie sieht's denn bei YouTube aus? Was machen da so grob die Abozahlen?
Da sind wir jetzt so bei 332 Abonnenten. Ich grüße alles.
Hallo, jeden Einzelnen.
Aber auch da muss ich sagen, da haben wir es auch mehr mit stillen Genießern zu tun. Wobei ich mich da auch über jeden konstruktiven Comment freue.
Ja, cool. Das hört sich doch gut an.
Und dann hätte ich eine Frage an dich mal.
Ja.
Was hast du als letztes gesehen?
Was habe ich als letztes gesehen? Ich kann dir mal die Liste zeigen hier. Ich habe ein paar Tage Zeit gehabt zu gucken. Wo fange ich an? Fangen wir vielleicht mit einer Entdeckung an, die eigentlich ganz viele kennen. Bin ich einfach nicht zugekommen. Eine Comedy-Serie, Blackish auf Disney. Vielleicht schon von gehört, Peer, ist schon ein bisschen älter. Mega lustige Comedy, wie der Name schon sagt, nur mit Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Es spielt halt in einer wie nennt man das heutzutage, afroamerikanischen Familie und deren Alltagsprobleme. Das Prinzip hat man schon x-mal gesehen. Aber das Ganze mal kulturell aus einem anderen Blickwinkel finde ich als alter weißer Mann sehr erfrischend. Ich finde die Darsteller super, besonders die Kinderdarsteller. Eine sehr lustige Serie, hat mir viel Spaß gemacht. Dann aus der Fraktion, was habe ich mit meinen Kindern gesehen? Red auf Disney, der ist ja der neueste Disney-Film. Und ich muss sagen, Encanto hat uns ja sehr begeistert, hat ja bei mir eine 9 von 10 abgeräumt, bei meiner Tochter 5 von 5 Schokobons in ihrer Wertung. Bei Red, ja, ich kann da so eine 6 von 10 geben, das ist okay, mehr war es tatsächlich nicht. Das ist dann doch ein Film, der irgendwie zu viel von allem hatte. Der hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Und auch bei meiner Tochter 3 von 5 Schokobons war jetzt nicht richtig toll. Dafür habe ich einen Film rausgekramt für meine Tochter, den sie richtig klasse fand, der ein bisschen älter ist. Ich habe den mal damals gesehen, als der rauskam, und ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Sie gibt 4 von 5 Kinderschokobons und ich konnte eine 7 bis 8 von 10 geben. Ich war überrascht, wie gut er noch nach all den Jahren funktioniert. Nachts im Museum mit Ben Stiller. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, war mit Robin Williams einer der letzten Filme.
Richtig, das ist zum Beispiel einer dieser Feel-Good-Faktoren bei dem Film. Generell auch die Besetzung, weil du hast ganz viele tolle Leute dabei, wo man einfach in ihren Nebenrollen auch Spaß hat, sie zu sehen. Und ja, Ben Stiller kann ja auch gute Filme machen. Er hatte natürlich auch Filme, wo man ab und zu ein bisschen die Stirn runzelt. Aber das, ich finde, der erste Teil gehört zu seinem Besseren. Natürlich hat Owen Wilson Auftritt. Kann man ja nicht verhindern in einem Ben Stiller-Film. Aber Dick Van Dyke zum Beispiel hat einen Auftritt. Per Dick Van Dyke. Eine in meiner Welt der 80er Jahre eine Schauspiellegende. Jetzt werdet ihr vielleicht fragen, Dick Van Dyke. Der Mann war ja schon der Schornsteinfeger in Mary Poppins. Also wer mal ganz so weit zurückreisen möchte. Der Mann war auch der Potts in Chitty Chitty Bang Bang. Und natürlich, und jetzt kommt das alles entscheidende, der Mann war in den 90er Jahren für mich die Hauptrolle in Diagnose Mord. Ja, hab ich total gerne gesehen. Kannst du dich daran noch erinnern? Hast du die überhaupt geguckt?
Du wirst lachen, die lief auf ProSieben sonntags, mittags, ja.
Auch, oder?
Kenne ich.
Es gehörte einfach dazu. Und Dick Van Dyke, ich habe mich so mega gefreut, den mal wieder einer Rolle zu sehen, weil ich den einfach unheimlich gemocht hatte. Ich sag nicht, was er hier für jemanden spielt, aber anders, als ihr es vielleicht denkt. Ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe gesehen Black Friday auf Amazon. Ist der im Abo drin? Muss sagen, ich hatte mehr erwartet. Der hat Spaß gemacht, aber nur temporär. Ganz viel ist halt so, hat man schon x-mal gesehen. Ist ein Film, den ich gucke ja Bruce Campbell-Filme blind, du weißt ja. Ja. Hast du ihn schon gesehen?
Nein, noch nicht zugekommen.
Muss ich ganz ehrlich sagen, puh, so lala. Und ganz frisch, im wahrsten Sinne des Wortes gesehen, auf Disney Fresh. Ein Film, der anfängt wie eine Liebesgeschichte, 30, 40 Minuten und denkst, was gucke ich hier? Ein Liebesfilm? Habe ich tatsächlich nur geguckt, weil klar war, danach gibt es den großen Swerve, dann geht es in eine ganz andere Richtung und so war das hier auch. Ja, Film geht über 100 Minuten, 60 Minuten, die letzte Stunde des Films ist dann wirklich, ja, ich sag jetzt mal einfach nur das Genre Horror. Im weitesten Sinne Psycho-Horror. Mich hat der nicht so mitgenommen. Ich habe das gefühlt alles schon x-mal gesehen. Teilweise 1:1 die Motive schon mal in anderen Filmen gesehen. Das ist also jetzt nichts, was mich begeistert hat. Wurde jetzt gerade auf Disney groß promotet. Habe ich in 1-2 anderen Filmpodcasts als Empfehlung gehört. Habe ich reingeguckt. War nichts für mich. Und als letzten schmeiße ich noch rein, Tod auf dem Nil, ebenfalls auf Disney. Ich war tatsächlich sehr positiv überrascht beim Mord im Orient Express. Hat mir gut gefallen, Tod auf dem Nil geht gar nicht. Also du siehst, dass fast der komplette Film von einem Greenscreen gedreht wurde. Du nimmst eigentlich fast keinem Darsteller seine Rolle ab. Das ist wirklich ein Film. Wir haben mehrfach kurz davor gestanden, ihn auszumachen. Ich habe ihn am Ende durchgezogen, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel mit Gal Gadot mittlerweile das Problem, dass Gal Gadot nur noch sich selbst spielt. Gal Gadot spielt in einem Film mit, warum auch immer sie so viele Rollen mittlerweile hat. sie spielt immer sich selbst und das ist komplett überraschungsarm. Und Kenneth Branagh, der den Hercule Poirot spielt, ja, auch er, muss ich sagen, das ist nicht das, was ich von ihm zuletzt gewohnt war.
Also ich kann nur sagen, ich halte generell diese neue Agatha Christie-Reihe für relativ unnötig.
Ja, der Mord im Orient Express hatte mir gefallen, muss ich sagen.
Ich bin ganz ehrlich, ich brauche mir nicht einen Film anzugucken, den ich in gut schon vor 20, 30 Jahren gesehen habe, mit Peter Ustinov. Und bei beiden Filmen ist das...
in sehr gut sogar.
Ja, aber bei beiden Filmen ist es auch... Die leben davon, dass du mitraten sollst, wer der Mörder ist.
Ja, und das weißt du halt.
Und das weiß ich schon... Ich sag mal so, wenn ich den Button drücke, starten, weiß ich schon, der oder diejenigen sind die Mörder. Also die Zeit kann ich mir sparen, wenn ich den Film nicht genießen will, nach dem Motto, den könnte ich mir noch mal anschauen, aber den blind zu gucken, wenn ich alles weiß, macht keinen Sinn.
Das ist vielleicht mal was für so eine Original- und Remake-Folge, die wir ja irgendwann mal aufnehmen wollten. Das ist für mich tatsächlich auch ein Knackpunkt. Wenn du bei einem Krimi, einem Thriller schon weißt, wer der Mörder war. Bei Mord im Orient Express konntest du dich sehr gut am Setting erfreuen und dass die Erzählweise so ein bisschen anders war und vor allem im Vergleich zum Knallboom-Bang Michael Bay-Gewitter, was heutzutage der Standard ist, auch wirklich so ein bisschen entspannter. Aber nichts davon war mehr im nächsten bei Tod auf dem Nil. Deswegen durchgefallen, Daumen runter, tut euch das nicht an, verschenkte Zeit.
Dann mache ich es jetzt mal kürzer mit meinen letzten Ansichten. Weil du diesen Kanal ja jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt hast, bleibe ich mal kurz bei dem großen D. Da habe ich vor kurzem eine Serie für mich entdeckt. Du weißt, ich liebe Comedy-Serien und wenn sie dann noch in Cartoon-Style sind, mag ich sie erst recht, wenn sie gut gemacht sind. Das ist The Great North.
The Great North. Habe ich gesehen, das Kästchen.
Ist eine nette Familien-Comedy-Serie über eine Familie, die in Alaska lebt. Wirklich am Popo der Welt. Mit einer Familie, die jetzt nicht ganz so durchgedreht ist wie bei Bob Burgers, aber schon seltsam ist, wenn die älteste Tochter abends aufs Dach klettert, um mit in ihrer Einbildung mit Alyssa Morissette zu reden und zu diskutieren.
Okay.
Aber die macht mir Spaß. Sie ist nicht ganz ernst zu nehmen und hat trotzdem gewisse ernste Untertöne, aber die trotzdem gut rüberkommen. Dann ganz frisch geguckt, ich glaube wohl den besten Marvel-Film, den ich bisher gesehen habe. Spider-Man No Way Home.
Ah, stimmt, den muss ich noch. Ich bin ja jemand, der das... Ich gucke ja Marvel immer mit einem Freund und der hat momentan aus beruflichen Gründen keine Zeit, deswegen liegt der bei mir noch auf Halde, aber ich brenne.
Ich hoffe, du hast noch nichts von dem Film gehört. Ich
ja,
möchte
das
nicht...
natürlich. Der kann es ja nicht verhindern.
Aber ich denke mal, wir sollten hier nicht... Also für die zwei,
auf
drei Leute...
Auf gar keinen Fall. Nein.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Film geht knapp 2,5 Stunden. Ja, die 3 Stunden wird, glaube ich, die 99-Minuten-Geschichte werden, aber egal. Nur, da merkt man den Film nicht an. Also mit 2,5 Stunden, der ist flott erzählt, ist locker leicht, auch wenn er seine ernsten Untertöne hat. Und mit seinen Figuren, die auftauchen, macht der Film doppelt so viel Spaß. Und weil wir ja gerade ganz am Anfang noch das Thema haben, welche Filme hast du öfters als 5-mal gesehen? Da war tatsächlich auch dann wieder ein Film mit Cary Grant bei, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, den ich für einen sehr, sehr günstigen Kurs bei Amazon gekriegt habe. Nämlich, Ich war eine männliche Kriegsbraut. Wird wahrscheinlich kaum einer außer mir kennen, ist aber auch völlig egal. Eine nette Komödie in Nachkriegsdeutschland über einen Amerikaner und über eine Amerikanerin und einen Franzosen, die heiraten wollen und halt eine lockere, leichte Howard Hawks Komödie.
Okay.
Und nach der Komödie sollten wir jetzt mal zum ernsten Thema kommen. Die Toten sind wieder unterwegs.
Richtig, und wir haben ja versprochen, wir quatschen nochmal über Dawn of the Dead. Wir haben beim letzten Mal über den Film gesprochen, warum man ihn gucken muss. Wir haben ein bisschen die Story rübergegeben, wir haben ein bisschen über Produktion gesprochen. Wir haben mal angerissen, was das für ein Erfolg war und was der auch tatsächlich am Ende für die Popkultur bedeutet hat. Per, heute wollen wir noch mal gucken, mehr auf die Auswirkungen auf das Film- und auf das Horrorgenre. Wir wollen schauen auf die Fortsetzungen. Ja, und du willst uns auch mal so ein bisschen eine wenig bekannte Filmreihe damit eröffnen, wo Dawn of the Dead eigentlich zuhört in seiner Art und Weise, hast du angekündigt hier im kurzen Vorgespräch. Ich habe mir mal Mühe gemacht. Ich habe mir den Taschenrechner geschwungen. Der Film hat 500.000 bis 600.000 Dollar gekostet. Da gehen so die Angaben so ein bisschen auseinander. Der hat 55 Millionen Dollar eingespielt. Weißt du, wie viel das inflationsbereinigt im Jahr 2022 ist?
55 Millionen?
Ja.
Ich könnte jetzt mal schätzen.
Mach mal. Ist aus dem Jahr 78, hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt.
410?
Na, ja, ganz so krass ist es nicht, ne? Aber tatsächlich 239 Millionen Dollar. Es gibt ja Inflationsrechner im Internet, macht euch mal den Spaß. Die führen auch zu etwas unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, welche Inflation sie eben auch voraussetzen. Und wenn du das jetzt mal als Hebel siehst, Per, fallen dir viele Filme ein, die 500.000 Dollar gekostet haben und 239 Millionen Dollar eingespielt haben.
Halloween.
Zum Beispiel, oder? Saw hat, glaube ich, auch einen ähnlichen Hebel gehabt, ja.
Oder der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten, den du gerade, glaube ich, sagen wolltest. Entschuldigung für die Unterbrechung. Blair Witch Project.
Genau, wollte ich gerade sagen. Blair Witch Project. Und was haben die alle gemeinsam?
Waren Independent-Filme und sind Horrorfilme.
Und ich glaube, das ist nochmal ganz entscheidend, dass offensichtlich sowas nur möglich ist, wenn man im Horror-Genre unterwegs ist. Ja, also ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt und tatsächlich, es gibt ja auch so Rankings und auffällig ist, ja natürlich gibt es auch mal andere Filme, die ja einen ähnlichen Hebel haben, aber die richtig krassen Hebel, wenig Produktionskosten, viele eingespielte Gelder, das haben vor allem Horrorfilme erstaunlicherweise und ja. Was eben auch an der Stelle ganz wichtig ist, allein in Deutschland sahen diesen Film 3 Millionen Kinobesucher und das erste Home-Video-Release, wir sind ja im Herzen der Videokassettenkinder, im Jahr 83, das waren immerhin 750.000 Kopien, die in Amerika verkauft wurden. Auch eine richtig gigantische Zahl für einen Horrorfilm, was ja erstmal zeigt, Per, was der für einen Hype ausgelöst hatte.
Ja, Hype kann man nicht sagen, das war ja schon fast eine Hysterie. Es wurden ja selbst Filme, die Jahre zuvor gedreht worden sind, die eine ähnliche Thematik hatten, mit Zombie im Titel versehen, damit man irgendwie einen Bezug zu diesem Genre hat.
Ja, diese berühmten Mogelpackungen meinst du?
Ja, nicht nur Mogelpackungen. Also wenn ich da denke an das Leichenhaus der lebenden Toten, der dann kurz danach als Invasion der Zombies neu dann veröffentlicht worden ist. Oder auch diverse andere Filme, die schon mit Untoten zu tun hatten, aber mal eben dann auch das Stigma im Titel bekommen hatten, war dann schon sehr auffällig.
Ja, ja, man hat dann doch viele Trittbrettfahrer gehabt an der Stelle. Und da war ja auch schon der erste Einfluss spürbar. Der Einfluss ist ja nicht alleine auf diese Filme zurückzuführen, die nach Dawn of the Dead kamen, sondern im Prinzip, hast du es gerade schon gesagt, die Filme, die kurz vorher rauskamen, wo man sich dann entschieden hatte, ja, jetzt würden wir einmal hier an der Stelle den Hype gerne nutzen. Wir packen irgendwie irgendwas mit Zombies auf unsere Cover drauf und wir packen auch irgendwas mit Zombie in den Titel. Also es fing ganz früh an. Wenn wir bei Cover und bei Titel sind, welche der ganzen Cover gefällt dir denn eigentlich am besten? Cover-Varianten gibt es ja unzählige von dem Film.
Du meinst jetzt von Dawn?
Von Dawn, genau.
Boah, jetzt kommt wirklich der absolute schäbige Purist in mir durch. Ja, ich mag ein Krause-Cover und ja, mir gefallen gezeichnete Cover sehr gut. Und es gibt auch sehr schöne Alternativen zu dem Film in der Cover-Variante. Aber, und das muss ich auch ganz klar sagen, nicht umsonst, wo damals nach der Freigabe des Films aus seiner langjährigen Beschlagnahme, der endlich offiziell zu kriegen war, habe ich mich ja bewusst, als ich mir dann die VHS-Retro-Version dann auch noch geholt habe, für das alte Marketing-Cover entschieden.
Okay, vielleicht beschreib's mal für alle, die jetzt hier an der Stelle nicht so firm sind. Was ist auf dem Cover zu sehen? Du meinst das blaue Marketing, ne?
Richtig. Ja, zu sehen ist eigentlich nicht viel, weil, das muss man dazu sagen, Marketing war nicht gerade der größte Cover-Spezialist der 80er Jahre.
Nein, wirklich nicht.
Marketing ist einfach hingegangen, hat ein Szenenfoto aus dem Film genommen, was sich dementsprechend auch bei fast den meisten aus der Zeit eingebrannt hat. Da ist dieser blauhäutige Zombie mit der Glatze zu sehen, der in dem Farmhaus auftaucht. Der hat eine Screentime von vielleicht 30 Sekunden, keine Ahnung.
Heutzutage würde man sagen, der ist aufgetreten, damit man den danach auf dem Cover verwenden kann.
Ja. Also ich sag mal so, er ist noch kürzer zu sehen als Boba Fett in Episode 2. Und das will schon was heißen. Aber es ist wirklich so, du hast dann ein Szenenfoto, dann hast du oben links nochmal ein Szenenfoto, wie ein Zombie in den Beinen von Peter, glaube ich, beißt. Und das war's. Markant natürlich der Schriftzug Zombie. Das ist das Einzige, was ich bei der VHS-Version wirklich nicht mag. Weil da steht dann sogar noch Zombies im Kaufhaus drauf.
Beziehungsweise das Original Zombie unübertroffen. Haben sie auch bei ganz vielen Marketing-Videofassungen draufstehen gehabt. Die habe ich nämlich tatsächlich. Ich habe mir mal so eine Videokassette für wenig Geld in einem Gebrauchtzustand vor Jahren zugelegt. Heutzutage kriegst du dafür wahnsinniges Geld, aber davon werde ich mich nicht trennen.
Wobei das Original stand immer dabei. Weil ja auch schon diese Italien unwahrscheinlich schnell nachgeschossen hat.
Ja, genau. Aber hat man direkt drauf reagiert.
Nur, es ist wirklich für mich, mein Lieblingscover ist wirklich dieses einfallslose, hingerotzte 80er-Jahre-Marketing-Cover, was heute jeder Praktikant, der sowas abliefern würde, mit der Ohrfeige seines Lebens kassieren dürfte. Also das würde es wirklich, selbst seine Tochter würde mit Paint besseres Cover hinkriegen als Marketing damals.
Okay, ja, da habe ich tatsächlich ein anderes. Also Cover gibt's ganz viele. Ihr kennt dann vielleicht vor allem auch immer diese Zombies mit ihren bösen Blicken, die auf dem Cover drauf sind. Das ist halt sehr, sehr oft als Thema verwendet worden. Dann gibt es diese ganz schwarzen Cover, ja, aus der Zeit, wo man mit der Werbung ein bisschen vorsichtig sein musste. Mein persönlicher Favorit ist auch Trash pur. Das ist der Darsteller Ken Foree, der Hauptdarsteller, wie er mit der Waffe eben schießt. Das erinnert mich so ein bisschen an die 70er Jahre Polizeschi Filme, die dann im Cover ähnlich unterwegs waren und wo dann im Hintergrund hinter ihm so diverse Zombies recht blutig, actionmäßig dargestellt werden. Das ist auch auf mehreren Fassungen erschienen und das ist tatsächlich mein persönliches Lieblingscover. Erste Mal gesehen habe ich dieses Art von Cover tatsächlich damals bei einem Freund, der das Ding, halte ich fest, auf Laserdisc hatte. Das ist schon Ewigkeiten her.
Und es dürfte Laser Paradise gewesen sein, wahrscheinlich.
Es war Laser Paradise, wobei es gab auch von Astro eine. Also die beiden gab's. Ja, schönen Gruß, Laserdisc hat sich nicht durchgesetzt. Ich persönlich, es gab dann nochmal so eine Neuauflage von Skull Video. Das war, glaube ich, auch nicht wirklich was Offizielles. Da gab's dann auch dieses Cover drauf und später hat man es dann halt auch auf DVD und Blu-ray wiedergefunden, leicht verändert, noch mal ein bisschen verbessert. Ansonsten gibt's natürlich die klassischen Zombies, die zu sehen sind. Es gibt auch ein paar Cover mit den Hauptdarstellern. Ja, das ist schon ein Film, der relativ viele Cover hatte, das muss man einfach sagen.
Und wenn wir sagen viele, dann stellt sich als nächstes bei mir dann die Frage, in wie vielen Versionen hattest du den Film?
Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir also nahtlos zu der Versionsnummer übergegangen. Fassungen. Die Fassungshölle, Per. Kann man das so betiteln?
Na, ich meine noch niemals Fassungshölle. Da können wir gleich aber auch gerne nochmal drauf gehen. Ich meine wirklich, wie viele Versionen dieses Filmes hattest du zu Hause schon davon?
7 oder 8. Ich müsste mal durchgehen. Also ich habe diese diese Videokassette, wie gesagt, mir mal als Sammler gekauft, weil ich da Spaß dran hatte. Dann hatte ich auf jeden Fall eine ganz, ganz frühe DVD-Veröffentlichung von irgendwie mit so einer roten Hülle. Du erinnerst dich bestimmt, ja. Dann kann ich mich an eine 84er, die hatte dann neue Zusätze, die habe ich dann gehabt. Dann kann ich mich erinnern an eine Marketing-DVD, die ich gekauft habe. Dann kann ich mich an die ersten Blu-rays natürlich erinnern, wo man sagen muss, man war natürlich, wow, was für eine Filmqualität. Ich glaube, das war auch Marketing damals, als der auf Blu-ray rauskam. Ja, schwierig, ne? Dann ist der Film ja nochmal neu aufgelegt worden, als der jetzt eben uncut war. Also, boah. Also so um den Dreh, wie sieht's bei dir aus?
Also bei 5, mir war es tatsächlich, mit Szenen als erstes, die habe ich damals von einem alten Kollegen, der auch hier bei uns die Videothek geführt hat, dem Clemens, der hatte mir seinerzeit, bevor er sie aus dem Verleih genommen hat, die VPS-Version, diese schwarze Cover von Dawn gegeben. Das war dann die Videokassette, die aber schon sehr Federn gelassen hat. Dann hatte ich dann aus der Zeit, wo diese ganzen Bootleg-Videos rauskamen, dann von JPV oder GMT, ich weiß es nicht mehr genau, eine VHS. Das war dann...
Heutzutage weiß man, dass das nicht alles so sauber war. Damals hatte man ja überhaupt gar keinen Überblick über
sowas. Damals wusstest du es gar nicht. Also da will ich mich auch nicht herausreden mit irgendwer. Ich wusste es nicht. Nein, also da wusste man gar nicht, dass das wirklich Bootlegs waren. Weil der Vertrieb dieser Filme ja immer damit beworben wurde, das sind legale Sachen und war ja auch in Zeitungen zu finden, aber das ist ein anderes Thema. Können wir irgendwann mal gerne mal drauf eingehen, weil das eigentlich nicht uninteressant ist. Da war es ja nicht so, absolut, dass da die amerikanische 145-Minuten-Fassung mit deutschem Ton drauf war.
Ah, okay.
Über die Qualität lasse ich mich mal...
ja, bitte. Das war furchtbar.
Hatte aber noch ein schlimmeres Cover als seinerzeit die VPS, die Marketing-Version. Ich blende nachher die Version vielleicht mal auf YouTube, wenn sich das da einer auch angucken möchte, auch mal ein. Dann komme ich direkt ins DVD-Zeitalter. Da hatte ich dann die erste Ausführung von der Krekel-Version, dieser Final Cut, der auf DVD rauskam.
Irgendwie 156 Minuten, meine ich, oder so aus dem Kopf.
Genau, wo wirklich jedes...
Oder 154, wo der alles, wirklich jede Szene reingestückelt hat. Habe ich auch, ist auch eine der Versionen, die ich gekauft habe. Da müssen wir auch gleich mal bei Sinn und Unsinn der Versionen sprechen. Weil, also es gibt ja so 3, 4, die bekannt sind. Mhm. Ja, aber das ist ja auch so ein Grund, dass man deswegen den so oft gekauft hat, weil es den halt auch in verschiedensten Varianten gibt.
Dann hatte ich noch die DVD-Box of the Dead, wo der Krekel und der Argento-Version drin war. Dann diese mit dem Marketing-Cover auf DVD, die auch von Laser Paradise ist. Ja, und dann jetzt aktuell das letzte... war dann einmal das Mediabuch, was von Koch rauskam, welches ich dann auch in der VHS-Version mir noch geholt habe. Dann komme ich auch so auf 7 Stück.
Ja, und jetzt müssen wir mal über die Gründe sprechen, warum. Du hast es gerade ja schon reingeworfen.
Nee, halt. 8. Ich habe noch ein Digibook von XT. Da sind alle Versionen noch mal drin.
Ah ja, das ist so ein DVD-Digibook, glaube ich, ne?
Nee, Blu-ray.
Blu-ray auch tatsächlich schon, okay. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon einiges angesprochen und das ist halt schon die Qual der Wahl, wenn ihr euch den Film zulegen wollt. Es gibt allein im Inland die tollsten Versionen von 84, von Koch, von natürlich auch besondere Versionen von Laser Paradise, von Screen Power Marketing. Aber es gibt auch noch jede Menge ausländische Fassungen, worauf wir jetzt mal schauen können. Per Filmfassungen machen ja auch ein bisschen mit den Veröffentlichungen etwas. Es gibt da so 3, 4 Filmfassungen, über die müssen wir heute einfach mal reden. Und natürlich sind der Romero und der Argento Cut vordringlich die, die bekannt sind. Aber du hast ja gerade schon einen anderen Cut genannt. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Final Cut, Per. Wie kam es dazu?
Wie kam es zum Krekel-Cut?
Und wie findest du den, der Krekel-Cut, wie man ihn heutzutage nennt?
Also Krekel-Cut ist in meinen Augen zwiespältig. sehr zwiespältig. Zum einen ist es halt so, Krekel ist hingegangen, hat Mühe in die Sache gesteckt. Also ich habe da im Making-of mal gesehen, wie er es gemacht hat. Also man mag von ihm halten, was man will. Die einen können ihn gar nicht leiden, die anderen mögen ihn nicht und die anderen hassen ihn. Und ich gehöre zu den Leuten, denen ist er gefühlsmäßig relativ egal, weil er hat auch positive Sachen gemacht, was soll's. Sache ist aber, dass er da damals mit was gemacht hat, wo er neben, dass er Geld verdienen wollte, den Leuten auch einen Gefallen getan hat, muss man auch mal ganz klar sagen. Erhältlich war zu der Zeit damals, wenn überhaupt in deutscher Sprache, nur natürlich der Argento-Cut. Logisch, der ist damals synchronisiert worden. Der Romero-Cut gab's nur in US-Version. Und da darf man auch nicht vergessen, so viele Leute aus der damaligen Zeit können nun mal nicht wirklich gut Englisch. Hat sich mit unserer Generation ein bisschen gegeben, dadurch, dass wir da Schulenglisch dann damals drin hatten. Und Krekel ist einfach hingegangen, hat die Szenen, die nicht bei Argento eine Verwendung fanden, einfach passend in den Film eingeschnitten. Das sind einige Dialogszenen. Ich erinnere mich an die Szene am Hafen zum Beispiel, bevor die sich auf den Weg machen mit dem Hubschrauber. Da gibt's ein paar Kommentare.
Ja.
Dann gibt's nach dieser, ja, ich nenne sie immer Hillbilly-Sequenz, natürlich den netten, sehr geistig bemindelten Zombie, der sich den Schädel selber mit dem Rotorblatt weghaut.
Ja, eine meiner Lieblingsszenen.
Den gab's auch halt nur bei Argento. Und diverse Kurzeinstellungen. So, und so sehr man auch über diesen Cut heutzutage schimpft. Man darf auch nicht vergessen, der Krekel hat dann aber auch es immer noch geschafft, die Sprecher von damals, und das sind auch zum Teil namhafte Sprecher gewesen, wieder zusammenzutrommeln, um diese neuen Szenen in Anführungsstrichen auch zu synchronisieren. Und das ist nun mal eine Sache, die nicht jedes Label wirklich macht.
Nee, das war extrem viel Aufwand und das finde ich ganz wichtig, dass wir das erstmal rausstellen, bevor wir darüber reden, wie wir das gefunden haben. Aufwand, Mühe und auch so Liebe zum Detail haben sie eine Menge betrieben.
So, und dann darfst du halt nicht vergessen, das verursachte alles Kosten. Also, so gut sich das Ding verkauft hat, ist es wirklich eine Frage, wie sehr hat sich das mit den Kosten aromatisiert.
Mhm.
Dann muss ich aber dazu sagen, als ich diesen Cut das erste Mal gesehen habe, ey, ich war happy, diesen Film in einer noch epischeren Länge zu sehen. Allerdings.
So, ja, jetzt kommen wir mal dazu, wie findest du die Version? Denn er hat viel reingesteckt und es war, ich möchte es auch an der Stelle mal von anderer Seite betonen, auch mutig, diesen Weg zu gehen. Aus finanziellen Gründen, aber es ist ja auch ein Image-Thema gewesen. Er hat sich ja so ein bisschen an so eine Art Tabu getraut.
Ja, und du darfst auch nicht vergessen, der Film war zu damaligen Zeit immer noch beschlagnahmt, ne?
Ganz genau.
Wie finde ich damals, also dadurch, dass ich den Film kannte und ihn jetzt dann im Krekel-Cut das erste Mal damals sehen durfte, wo er rauskam, fand ich ihn gut. Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, wenn ich mir den Krekel-Cut angucke, und der ist unter anderem auch in dieser XT-Digibox drin, wo mehrere Versionen drin sind. Da ist halt der Krekel-Cut, da ist Argento drin, da ist Romero drin. Es ist halt so, der ist halt lang.
So, das ist der entscheidende Punkt. Ich bin ganz ehrlich, Per, ich habe auch das Problem mit den Filmen heutzutage, dass Content is King, ja, dieses Netflix-Syndrom, wenn die Leute einmal was gucken, wenn sie es eine halbe Stunde länger gucken, umso besser. Nee, also alles, was über 2 Stunden geht, so 2 Stunden, 2 Stunden 10 ist für mich wirklich so die harte Grenze. Früher ist es immer, ein guter Film geht 90, 95 Minuten. Du erinnerst dich, du lachst auch direkt.
Ja.
Der Krekel-Cut, ich muss es gleich nochmal nachschlagen, 152, 154, 156 Minuten, irgendwie sowas, zu lang.
Wie ist es damals so schön? Auf eine 3-Stunden-Kassette passen 2 Filme. Heute gerade mal einer, wenn du es noch hättest. Ja,
aber diesen Spannung aufrechtzuerhalten ist halt eben ganz, ganz schwierig. Also, Krekel-Cut, ich bin komplett bei dir. Zu lang. Und dann verliert er mich auch zwischendurch. So geil der Film ist, Der Krekel-Cut ist was für Fetischisten dieses Films, für absolute Fans. Und dann auch mal sehenswert. Aber es geht ein Stück weit von der Atmosphäre verloren, oder?
Ja. Also, ich schaue den Krekel-Cut vielleicht einmal im Jahr. Dann aber bewusst, weil ich mir sage, ich könnte mir jetzt mal die lange Version reinziehen. Wenn ich sage, boah, ich hätte Lust auf Dawn of the Dead, ich werde immer beim Romero-Cut, beim Argento-Cut landen. Der Romero-Cut finde ich persönlich nicht gelungen im Vergleich zum Argento-Cut, allein wegen der Musik, wegen dem Pacing, wegen der Rasantheit des Filmes generell. Und beim Krekel-Cut ist es so, ach, ich habe einen launigen Abend, ich habe mal 2-3 Stunden Zeit. Es läuft eh nichts. Ey, ich guck mir mal in Ruhe diesen Film an, weil ich mal wieder alles sehen will. Das ist so wie, jetzt wirst du die Augen innerlich verdrehen, wenn ich sage, ja, ich könnte mir jetzt die 3-Stunden-Version vom Herr der Ringe angucken, aber heute ist mir nach der 4-Stunden-Version. Und das ist für mich Krekel und Argento.
Ja. Und jetzt lass uns mal auf Schnittfassung kommen, wo wir diesen besonderen Cut mal vorne weggenommen haben. Wusstest du, dass Dawn of the Dead 1979, als er in die deutschen Kinos kam, fast ungeschnitten dort lief?
Ja.
Das ist doch ein Hammer, wenn man bedenkt, was der Film danach erlebt hat. Es halten sich ja die wildesten Gerüche, warum das so ist. Ob die FSK an dem Tag einfach besoffen war oder besser gesagt eher danach, als sie dann so hart durchgegriffen haben. Auf jeden Fall haben sie hart ein Auge zugedrückt, als der Film in die Kinos kam. Spannend finde ich, dass unser Bernd Eichinger, wer kennt ihn nicht, der deutsche Filmproduzent, der hatte die Vertriebsrechte für Deutschland. Konstantin Film wird den meisten was sagen. Und der hat damals eine ganz besondere Werbekampagne aufgelegt, die hieß Ich bin ein Zombie. Und man munkelt so ein bisschen, dass diese eher lustig gemeinte Art einer Werbekampagne vielleicht dafür gesorgt hat, dass die FSK diesen Film sehr gnädig eingestuft hat. Wir wollen natürlich nicht unterstellen, dass es da noch andere Wege gab, die FSK milde zu stimmen, per. Aber der Film lief nahezu ungeschnitten. Es wurden ganz wenige Gewaltspitzen entfernt. Mehr ist da nicht passiert. Krass, oder?
Das ist A, erstaunlich und B, ich kenne diese Werbekampagne gar nicht.
Google das mal, ist total lustig. Da gibt's noch ein paar Werbematerial von damals. Großartig. Allerdings, Per, schnell war es vorbei. Der Film ist nahezu ungekürzt. 81, 2 Jahre nach dem Kinostart, kam der dann in die deutschen Videotheken. Und von der 116 Minuten Argento-Version, das ist die, die in Deutschland lief, und man sagt, die Kinoversion muss 113, 114 Minuten gegangen, sind da noch 104 Minuten übrig geblieben, damit überhaupt ein FSK 18-Siegel bekommen konnte für die Videothek. Und das ist so die Fassung, das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, die ist bekannt. Das ist die, die man ja so als, boah, das ist der Film erstmal vorausgesetzt hat, bevor wir ja später dann an die Information kamen, dass dieser Film noch viel länger geht, oder?
Ja, wobei ich denke mal, diese Kürzung wird einen anderen Grund gehabt haben. Da hat die FSK nichts mit zu tun. Weil die erste Version, die du jetzt meinst auf VHS, die war von der FSK völlig uninteressiert, weil Marketing hat ein anderes Problem gehabt. Marketing hat die Filme von sich aus gekürzt, damit die auf ihren dummen Kassetten passten von der Lauflänge.
120 Minuten und Trailer mussten noch drauf.
Ja, das war das Problem. Also, die haben etliche Defenet-Filme veröffentlicht. Wenn der über 100 Minuten ging, ging der beim Marketing auf einmal nur noch 80 Minuten, weil du musstest den Typen mit dem Bart davor haben, der noch ein bisschen was dazu sagt, Graubkopien sind böse. Dann hattest du die Trailer-Show, dann hattest du den Film und danach kam ja noch niemals wirklich der Abspann, der wurde ja abgecuttet. Dann kam schon wieder eine Trailer-Show. Und ganz krass fand ich es, wer den Film kennen sollte, The Wanderers, der ja nur noch ein Torso seiner selbst beim Marketing war.
Also es erklärt auf jeden Fall dann, dass hier auch zahlreiche Handlungsschnitte vorgenommen wurden, Per. Und nicht eben nur, dass man gewisse Gewalt entfernt hat. Das ist ja dann eben an der Stelle umso skurriler. Auf jeden Fall, jetzt begann der Punkt, wo der Film mehr wurde als ein Film. Er war schon sehr erfolgreich. Und jetzt kamen die Handlungsmaßnahmen der FSK, die ihn ja zu einem Mythos gemacht haben. 1991 wurde er dann eben noch mal deutlicher runtergecuttet und noch mal neu aufgelegt, diesmal von VPS. Und da könnt ihr euch dann auch vielleicht an dieses ganz schwarze Cover erinnern. Und
welches noch einfallsloser war als das vom Marketing.
Ja. Interessant ist, die haben alle Handlungsszenen wieder eingefügt, die Marketing vorher eben rausgenommen hatte. Und das heißt also, die Version hätte eigentlich länger laufen müssen. Aber es ist alles rausgeschnitten, was irgendwie mit Gewalt zu tun hatte. Und trotzdem hat er eine FSK 18 bekommen. Obwohl zeitgleich ja die Marketingfassung auch vertrieben worden ist. Also es gab dann eben zwei. Ja. Und Marketing hat aber tatsächlich gar nicht mehr wohl die Vertriebsrechte, wie man im Nachhinein herausgefunden hat. Also es war früher in den 90ern und 80ern doch irgendwie lustig, was da so möglich war. Ja, und VPS hat dann eben die Chance genutzt, dann eben sich die Rechte zu sichern. Ja, und jetzt weiß man dann nicht, was so richtig passiert ist, weil jetzt hat dann die BPJM eben ganz anders auf diesen Film reagiert, Per.
Ja, die kam direkt mit dem Dampfhammer.
Genau.
Weil
jetzt war Schluss.
Ja, also man muss darf ja auch nicht vergessen, der hatte ja auch das schlimme Wort im Titel, Zombie, oder das war ja sein Titel.
Genau, und das Original.
Das war ja nun mal das Wort, worauf die BPJM nur mit eins reagieren konnte, beschlagnahmt. Es gab ja kaum einen Film, der nicht beschlagnahmt war mit dem Titel.
Ja, man hat natürlich auch so ein bisschen da drumherum diese Stories, wie haben VPS, Marketing, die Vertriebsrechte damals eine Rolle gespielt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube wirklich, dass die dann einfach mit dem, was auch danach so an Zombie-Filmen kam, auch mit gewalttätigen Filmen, da können wir ja mal ein paar Beispiele gleich nennen, nicht alleine nur Zombie-Filme, dass sie da einfach irgendwann die Schnauze voll hatten. Und es gab ja wohl auch personell deutliche Wechsel dann an der Stelle in diesem Gremium. Ja, was hatte das zur Folge, dass zwischen Mitte der 90er bis ins Jahr 2000, da war AG Tiergarten mit dem letzten Beschlagnahmebeschluss, alles beschlagnahmt wurde. Per, und jetzt mal für alle die, die nicht so im Horrorgenre unterwegs sind, erklär uns doch mal in 3-4 Sätzen Unterschied Indizierung und Beschlagnahmung.
Indizierung ist, wenn du einen Film hast, der vertrieben und verkauft werden darf. Du darfst ihn aber nicht bewerten. Du darfst ihn nicht bewerben. Und darfst eigentlich gar nicht groß über ihn sprechen. Du darfst aber, wenn du jetzt in einem Laden gehst und sagst, haben Sie den Film, dann war es früher so, dann wurde, wie es so schön auch umgangssprachlich heißt, unter die Ladentheke gegriffen und dann hast du diesen Film gekriegt.
Genau, ihr kennt die Klassiker, ne? Die unter der Theke Filme, das waren nicht die Beschlagnahmen, die man euch illegal verkauft hat, sondern die Indizierten.
So, und bei der Beschlagnahmung wird's jetzt aber auch ein bisschen seltsam. Beschlagnahmung heißt einfach schlicht und ergreifend, den Film darf es, ja, ich sag mal umgangssprachlich, den Film darf es nicht geben in Deutschland. Ja. Du darfst diesen Film nicht bewerben, nicht bewerten und ganz wichtig, nicht verkaufen. Was zur damaligen Zeit ja zu einem Kuriosum der Rechtsform geführt hat, in dem ich mal leider drin gesteckt habe. Ich glaube, ich habe dir die Story mal mit der Videothek und dem Staatsanwaltbesuch erklärt.
Ja, erzähl doch mal ganz kurz hier für alle, die ist so schön.
Es ging da nicht um Dawn, es ging um einen noch böseren Titel damals, obwohl der Gewaltgrad eigentlich total niedrig ist, nämlich um das Original Texas Kettensägen-Massaker. Weil, nochmal, man darf diesen Film nicht bewerten, nicht bewerben, nicht verkaufen. Man darf ihn aber besitzen. Also der Besitz war jetzt nicht illegal, ich durfte nur nichts damit machen. Also gucken ja, aber ich durfte nicht sagen, Sascha, lass uns mal jetzt diesen Film gucken.
Sondern heutzutage in einem Podcast erzählen, dass der ganz toll ist. Ho, ho, ho.
Ja, ja. Sondern es gab dann bei uns in der Nähe eine Videothek, die hat sich wirklich darauf spezialisiert, nur Filme aus dem Ausland zu haben und das ungeschnitten. Und man konnte Filme bei denen bestellen. Unter anderem habe ich dann den Film Kettensägen-Massaker Teil 1 bestellt, The Texas Chainsaw Massacre. Ich bin dann da hingegangen, habe den Film dann da abgeholt, habe denen das Geld gegeben, wollte rausgehen und dann ging auf einmal die Tür auf und dann war ich da ein paar Herren in Grün mit einem Herren im Anzug, die dann gesagt haben, keiner verlässt jetzt erst einmal bitte den Laden, hier muss eine Hausdurchsuchung stattfinden, weil es wird ja nach illegalen Filmen gesucht, die hier im Verleih sein sollten. Das haben die Jungs gemacht. Dann ging natürlich das Theater los, dass da Filme verliehen wurden, die in der deutschen Version verboten waren. Aber die hatten ja nur Filme aus dem Ausland. Die Versionen waren zum Teil erlaubt, da haben die immer sehr gut drauf geachtet. Aber das holländische Tape von meinem TCM, der war beschlagnahmt auch in Deutschland. Und den wollten die mir dann wegnehmen. Und ich stand da ziemlich hilflos. Ich war da, glaube ich, damals 19 Jahre, wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe da zwei Leute von der Polizei vor mir, irgendein Staatsanwalt. Ich habe gerade für dieses Videotape sage und schreibe 100 Mark bezahlt. Und die nehmen mir jetzt mein Videoding weg, was ich noch nicht mal angucken durfte, weil ich habe es einfach nur in die Tasche gepackt. Und dann hat sich aber der Videotheker eingestaltet und der meinte, ja, ihr dürft den da nicht wegnehmen. Ja, wieso? Ja, dann ist dem sein Eigentum. Ja, aber sie haben ihm das ja verkauft. Ja, Moment. Waren sie bei, wo ich den Verkauf getätigt hatte? Nein, sie mutmaßen, dass ich das verkauft habe. Besitzen Davos. Und dann ging das los hier, damals noch nicht so Handy, er dann zum Telefon gegangen, rumtelefoniert. Lange Rede, kurzer Sinn, der Herr von der Staatsanwaltschaft Essen hat ein ziemlich saures
Gesicht. Jetzt wahrscheinlich in Rente, ja.
Jetzt wahrscheinlich in Rente oder schon anderweitig, der war damals schon alt. Hat ein ziemlich saures Gesicht gemacht, weil ihm wurde dann gesagt, nee, rechtlich darfst du dem das nicht wegnehmen, es ist sein Eigentum. Wenn der damit spazieren geht, kann der das machen. Es sei denn, das ist offen. Oh nein, das ist noch eingeschweißt. Ja, dann kannst du nichts machen. Er darf damit rumlaufen. Du kannst nicht nachweisen, dass er da irgendwas mitmachen will oder jemanden geben will. Pech.
Ja, Pech, ganz genau. Aber ihr seht, wie spannend das war. Und das betraf übrigens dann tatsächlich auch alle ausländische Fassungen. Es gab eine sehr, sehr beliebte Fassung von diesem Anchor Bay, hieß es, die Amerikaner, die das veröffentlicht hatten. Die ist dann auch zum Beispiel, genauso wie die italienische, die britische, eine holländische Fassung gab's mit englischem Titel. Alles ist dann ebenfalls in Deutschland beschlagnahmt worden. Und es gab immer wieder Versuche dann von denen, die natürlich die Rechte hatten. Später war es Astro, das zu publishen. Und ja, das ist dann eben alles beschlagnahmt worden. Genauso übrigens wie der Final Cut, den du da eben auch, der Ultimate Cut hieß er, glaube ich, den du benannt hast.
Ultimate, ja.
Auch der wurde dann tatsächlich 2002 beschlagnahmt. So alt ist der also schon. Krass. Und das hat jetzt ganz, ganz lange gedauert, dass wir über diesen Film reden dürfen.
Ja. Dass wir wissen dürfen, dass es ihn gibt.
Genau.
Und nicht nur den gibt es.
Ja.
Ja, na, sag erst mal zu Ende.
Lustigerweise gab es ja tatsächlich eine Version, die da durchgerutscht ist in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Das ist eine FSK 16-Version von X-Rated, eine Videoversion.
Ja, die kenne ich.
Die hat man nie beschlagnahmt, ja? Weil man hat im Prinzip die ganze Gewalt rausgecuttet und das ist das, was übrig geblieben war. Und der durfte dann veröffentlicht sein. Und das ist ja das, was dann viele als Dawn of the Dead oder Zombie ja, kannten. Und deswegen war das ja auch so einer der Filme, der munter auf den Schulhöfen bei den Tape-Tradern untereinander weiterkopiert wurde, in besseren Fassungen mit mehr Gewalt. Vielleicht kennst du, na, wir hatten ja auch mal Schulhofmythen besprochen, das war halt auch so ein Schulhofmythos für mich. Ja, was hast du denn gesehen in deiner Version? Wie viel Zombies waren zu sehen? War da Blut zu sehen? Ist da das mit dem Kopf von dem Helikopter gewesen? Also das waren so die klassischen Schulhofgespräche in den 90er zu dem Film, die ich erlebt habe.
Wobei einen Eintrag zu dieser Fassungsgeschichte möchte ich noch geben. Und zwar, das war eine Fernsehveröffentlichung, die ich gesehen hatte. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, entweder es war Tele 5 oder es war es war Tele 5, der war in Deutsch. Die hatten den Film das erste Mal im TV gebracht, das war so Mitte der 10er Jahre. Natürlich geschnitten, aber, und da muss ich jetzt auch mal ganz großes Danke an Tele 5 geben, so geschnitten, dass es immer noch ein Horrorfilm war. Und so geschnitten, dass wenn du den Film nicht kanntest, es dir nicht direkt aufgefallen ist. Weil die haben sehr darauf geachtet, dass man die Musik neu drüber legt zum Teil. Dass du nicht diese Musik-Jump-Cuts hast. Und auch nicht so massive Szenen-Cuts hast, wo jemand kommt ins Zimmer rein und dann liegt er tot am Boden. Also die haben das wirklich mit sehr viel Liebe gearbeitet. Und den Film habe ich auch jahrelang auf der Festplatte meines Rekorders gehalten. Einfach nur, ja, klingt jetzt blöde, ihm Tribut zu zollen. Ja, der Leistung desjenigen, der den bearbeitet hat.
Ich habe übrigens mal per einen Beschlagnahmebeschluss vom Amtsgericht Tiergarten rausgesucht zur Astro-Veröffentlichung aus dem Jahr 2000. Da möchte ich gerne mal rauszitieren. Das ist im Internet übrigens frei erhältlich heutzutage. Auf diversen Filmseiten ist es auch schon in gewissen Foren drin. Der Film enthält keine durchgehende Handlung. Vielmehr steht im Vordergrund das wahllose gegenseitige Töten mit der Zielsetzung, diese Handlung in Nahaufnahme zu zeigen. Der Film erhält durch die vorgenannten Szenen sehr viel gewaltverherrlichen Charakter.
Ich möchte mich generell nicht über solche Texte äußern vom AG Tiergarten, wie auch über der katholischen Filmkritik.
Ich möchte aber noch mal eins ergänzen, weil einige Jahre später, und die ist zu gut, die muss ich vorlesen, Per, hat dann bei einer Neuprüfung einer stark zensierten Fassung folgender Beschlagnahmebeschluss eine Begründung bekommen, die wie lautet: Auf der inhaltlichen Ebene wird zwar immer noch ein Waffenfetischismus gezeigt, in dem Totschlag und Plünderung an der Tagesordnung sind, die Szenen werden jedoch nicht ausgespielt. Die Machart des Films ist flach, das Auftreten der Zombies erinnert an Schaufensterpuppen und das Thema ist an den Haaren herbeigezogen. Also spätestens hier, das ist jetzt aus dem Jahr 2007 auf einen Film zu schauen, der dann zum Zeitpunkt 30 Jahre alt ist und von Schaufensterpuppen zu schauen, eigentlich ein Eigentor. Weil wenn es so unecht ist, kann man es ja auch freigeben, oder?
Ja, aber wir reden über Leute, die in den 80ern einen Film mit dem Titel Muttertag als gewaltverherrlichend beschrieben haben und haben nicht erkannt, dass es sich um eine Satire handelt.
Genau. Und das Ganze hat natürlich in Deutschland was gemacht mit Beschlagnahme und Edition von Dawn of the Dead, Pair?
Ja, das Ding war nicht mehr zu bekommen. Das war eine, ja, das war eine Hexenjagd auf diesem Film.
Das hat einen Kult aufgebaut, den man kein zweites Mal gefunden hat.
Der aber auch dazu geführt hat, weltweit, dass es immer mal wieder Fortsetzungen gab. Ob man die alle gebraucht hätte, ist ein anderes Thema.
Ja, da lass uns gleich mal drüber sprechen. Vorher würde ich gerne mit dir aber mal über die Schnitte sprechen, ganz kurz. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, Szene für Szene durchzugeben, aber es gibt diverse Seiten und da schaut mal, ihr kennt die, wo man Schnittberichte googeln kann, ja, wo die Leute sich sehr viel Arbeit damit auch machen. Es ist total krank, wenn man mal die Szenen vergleicht, die freigegeben wurden von der FSK und die, die verboten wurden, dann sind teilweise Szenen freigegeben, die schlimmer aussehen als die verbotenen, teilweise völlig unecht. Also total spannend, also das können wir natürlich jetzt auf der Tonspur nicht weitergeben, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Jetzt, Per, lass uns mal auf die Schnittfassungen kurz gucken. Wir haben den Argento Cut, die sogenannte Euro-Version, den Romero Cut, die US
Theatralic Version.
Dankeschön, oder auch Cut. Und wir haben das ja schon mal ganz kurz angedeutet. Der Romero Cut war für Amerika gedacht, wo er hauptsächlich unterwegs war, ging um 127 Minuten und damit 8 Minuten länger als der Argento Cut. Hat mehr Story, mehr Dramatik, ist dafür aber auch nicht ganz so temporeich.
Hat aber auch ein paar komödiantische Einflüsse, mehr als die anderen Versionen?
Ja, genau. Und Argento ist halt deutlich straffer. Das ist die Version, die in Europa vertrieben wurde. 119 Minuten und gilt auch so als offizielle Schnittfassung hier in Europa.
Ja, ja, gilt nicht, es ist die offizielle. Er hat die Rechte.
Hat deutlich mehr Tempo, keine komödiantischen Einlagen Und natürlich, Per, müssen wir da auch über Musik sprechen, wenn wir über die beiden Cuts sprechen.
Ja, wie wir ja beim letzten Mal schon gesagt haben, es ist halt Goblin, die hier den Soundtrack beigesteuert haben, auf den Romero hätte zugreifen können, es marginal gemacht hat, aber er hat lieber Kaufhausmusik bei sich in seiner Version drin gehabt. I don't understand it. Und gerade die Musik von Goblin macht halt unwahrscheinlich viel Reiz gerade an diesem Film auf, weil ja, der ist einfach bedrückend. Der ist in seiner Sinti-Version, die er hat, so düster, dass der Film, der ja eh schon dir das Ende der Welt zeigt, noch endgültiger wird.
Und das finde ich tatsächlich ist der wichtigste Effekt. Klar, Romero geht länger, hat komödiantische Einlagen, das heißt, da verändert sich ja sowieso schon die Stimmung des Films ein Stück weit, aber ich finde die Musik noch viel entscheidender, weswegen bei mir persönlich ganz klar auch der Argento-Cut vorne liegt. Wie sieht's bei dir da aus?
Es ist generell der Argento-Cut natürlich, der vorne liegt, weil ich sag mal so, das Ende kann man ja hier ruhig sagen, weil wir reden über einen Film, der nicht gerade jung ist. Der Film ist fast 50 Jahre alt. Also es ist ja so, dass die beiden letzten Überlebenden ja mit einem Hubschrauber wegfliegen und du hörst dann zum Abspann nochmal diese Goblin-Score, der ja schon mal sehr düster ist. Das heißt, du weißt, die fliehen, aber du weißt, eigentlich ist diese Flucht auch aussichtslos und du wirst schon bedrückt in deinem Kinosessel oder heute in deinem Couchsessel zurückgelassen. Wie endet Romero? Auch der Hubschrauber setzt weg und dann siehst du auf einmal eine Innenaufnahme des Kaufhauses, wo die Zombies drin rumlaufen und dann hörst du und denkst, hä? Und dann ist der Abspann, du hörst einfach irgendein Kaufhausgedudel und du sitzt eigentlich dann da und denkst, ja, was soll das? Also es ist wirklich für mich die Stimmigkeit zwischen Bild und Ton eindeutig mehr bei Argento zu sehen als bei Romero.
Wie siehst du persönlich so den Romero Director's Cut, den er ja wirklich auch selbst gemacht hat, damals, um nochmal eine zweite Möglichkeit des Marketings für Amerika zu erschaffen? Er selbst hat sich ja später davon distanziert und seine alte Kinofassung deutlich mehr in den Vordergrund gestellt. Wie findest du die Unterschiede hier?
Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde generell den Argento-Cut bevorzugen, weil, nee, da ist nichts für mich.
Also ihr merkt an der Stelle, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten zuzugreifen. Basierend auf dem Argento-Cut alleine gibt's verschiedenste sehr, sehr gute Veröffentlichungen, die ihr eben haben könnt. Dann den Romero-Cut. Ich persönlich bin ja bei so einem Film, so toll ich den finde, da bin ich auch so ein bisschen Fetischist, Peer, und möchte mehrere Fassungen haben. Ich habe es ja sogar geschafft, mir die Anchor Bay zu kaufen. Weißt du warum? Welcher Cut das ist?
Ich schätze mal, das wird der Romero-Cut sein. Oder ist da tatsächlich der Argento drauf?
Das ist ein sogenannter Hybrid-Cut. Ja, der hat Elemente aus eben der Kinofassung von Romero und aus seinem Director's Cut. Ist also eine länger laufende Kinofassung, wenn du so willst.
Der amerikanische Krekel.
Ja, wobei 128 Minuten. Ich habe nochmal nachgeguckt. Krekel 156. Also da liegen noch Welten dazwischen. Was ich allerdings nicht gemacht habe, mir so einen Japan-Cut zu kaufen. Der hat ja auch eine Besonderheit, dass der mehrfach mit Standbildern arbeitet, um Gewalt rauszunehmen. Also, ihr merkt schon, der Film ist in verschiedensten Ländern ganz schön umgeschnitten worden, aus verschiedensten Gründen.
Also, empfehlen kann ich generell, und das kann man ja jetzt ganz legal auch im Kaufhaus holen, holt euch die Kinofett, wollte ich schon sagen, holt euch die Kochscheibe. Ja, das Cover ist nicht das Schönste, es ist gewöhnungsbedürftig, aber da muss man sagen, der Inhalt ist wichtig und ihr habt den Argento-Cut drin und da habt ihr auch alles, was man braucht und das auch ungeschnitten.
Ja, es war halt ein sehr, sehr eigener Deal, den die beiden hatten und deswegen gehen wir darauf ein. Danke für deine Empfehlung, da kann ich mich nur anschließen. Du hast also im Endeffekt die ungeschnittenen Versionen drin, die man haben muss. Die Basisversion, so kann man das sagen, oder?
Ja. Aber weißt du denn, was Dawn of the Dead generell in Deutschland ausgelöst hat für eine Welle?
Nee, erzähl mal, was du jetzt meinst. Ich habe eine Idee, aber du meinst vielleicht was ganz anderes.
Ja, diese italienische extrem harte Zombie-Welle, die dann nach Deutschland kam.
Ja, die ja noch mehr dazu davon, beigetragen allerdings, hat. Allerdings bist du da ein Experte. Vielleicht erzählst du mal, was du da gesehen hast und was du empfehlen kannst, wovon man auch dringend die Finger sein lassen, weglassen sollte.
Ja, es sind natürlich im Zuge von Dawn etliche Nachahmer gekommen. Der bekannteste dürfte wohl Voodoo sein. Die Schreckensinsel der Zombies. Der ja im Original auch dann Zombie 2 heißt. Wobei, lass uns das mal anders sagen. Es ist ja so, dass Zombie, da können wir erstmal bei dem eingehen, was du noch mal vorhin sagen wolltest. Ja, nun mal auch eine Reihe ist. Die hat ja gestartet mit Night of the Living Dead.
Ganz genau. Und das vergessen ja viele an der Stelle. Wir reden über den Zombie-Film, aber es ist Teil 2.
So, nach Teil 2 kommt bekanntlich Teil 3. Ja,
nicht so schnell. Lass uns mal über Night reden. Der offizielle Teil 1 von 68. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo sind wir da bei dir?
Ja, da bist du bei mir bei einer guten 7.
Ja, da würde ich mitgehen. Der Film hat tatsächlich, dafür, dass der schon so alt ist, von 68, hat der seinen Charme. Den könnt ihr euch übrigens auch bei Mubi in der Flat reinziehen gerade, bei Arthouse auch tatsächlich innerhalb des Prime Videos. Der ist schon sehenswert, den kann man sich anschauen und man hat auch eine Idee, wenn man den sieht, was so grundsätzlich die Idee von Romero war mit seinem Of the Dead. Aber mehr auch nicht als eine vage Idee, also zu viel konnte man nicht drauf schießen. Über Dawn, im zweiten Teil haben wir gesprochen, Per, dann kommt Teil 3, der heißt ja bestimmt Of the Dead 3 irgendwie, oder?
Nee, der heißt dann ganz nett Zombie Teil 2, das letzte Kapitel.
Marketing, hallo. Na, wir vergessen mal ganz einfach, dass Zombie, also Dawn of the Dead, eigentlich Teil 2 war. Wir machen daraus den ersten Teil und jetzt kommt Teil 2, also in Wirklichkeit Teil 3.
Der auch ihr übelst gecuttet war.
Und ihr kennt den Film dann vielleicht eher. Der lief übrigens auch teilweise unter Dawn of the Dead 2 oder Dawn of the Dead The Last Chapter. In Wirklichkeit war es dann das Day of the Dead. Wo sind wir da bei dir auf einer Skala von 1 bis 10?
Day of the Dead war immer für mich eine solide 8,5.
Ja, ich wäre bei einer 8. Also der ist tatsächlich auch ein ziemlich guter Film. Kann mit Dawn nicht ganz mithalten. Aber man kann ihn sehr gut gucken. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lief ja letztens auf Arte.
Ja, der Schuldige wird noch gesucht von der ja. Deutschen
der Praktikant ist Behörde. Da geflüchtet, ja. Und dann kommen wir, das war an der Stelle, muss man immer sagen, Romero hat ja nicht sehr schnell produziert. Teil 1, Night von 68, Teil 2, Zombie von 78, Teil 3, Day of the Dead von 85 und dann mussten wir per 20 Jahre warten bis zum Teil 4, Land of the Dead.
Wo man dann ganz vergessen hat, dass das dann nach deutscher Rechnung Zombie 3 gewesen wäre, Land der Toten. Oh scheiße, ich habe Titelideen für andere Firmen, mir raus ist.
Ja, jetzt hat man ihn wirklich vermarktet als George A. Romero's Land of the Dead. Man hat also voll auf diese, es ist ein Romero, der hat Kult, der Mann, und auf Of the Dead im Titel gesetzt.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte Angst, dass ich wirklich Grausames zu sehen kriege. Und eigentlich war der Film unterhaltsam. Mir hat der Spaß gemacht, auch von seinen Darstellern her. Wir haben einmal den Hauptdarsteller aus The Mentalist. Wir haben Asia Argento in dem Film.
Simon Baker, ja, den Mentalist selbst.
Genau. Dennis Hopper haben wir hier drin. Und im Hintergrund darf auch einmal Simon Pegg mit seinem Kollegen aus Shaun of the Dead als Zombies auftreten.
War ein großer Wunsch von ihnen. Per, wir waren gemeinsam damals in dem Film im Kino. Auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich hatte eine 3 erwartet und habe eine gute 8,5 gekriegt.
Ich hatte auch so Schrecken, dass das eine 2, 3, maximal 4 wird und bin bei einer 7,5. Also ihr merkt, der kann die Qualität. bis zu diesem Zeitpunkt aufrechterhalten. Kann man bei Sky übrigens gerade sehen, den Film. Und dann per, ja, zum Thema Qualität aufrechterhalten. Dann hatte er Rückenwind und kurz danach kam schon Diary of the Dead in einer ganz anderen Machart.
Und hier möchte ich mal jemanden anderes zitieren. Grüße an Playzocker. Man kann ihn wirklich Diary of the Dead nennen. Weil alle, weil alles, was ich bei Land of the Dead befürchtet habe,
habe ich bei Diary bekommen.
Und noch schlimmer. Allein, dass man sehen konnte, dass Romero keine Ahnung hatte, was Internet ist. Also Bildstörungen in einem Video, was du online siehst, wie bei einer Fernsehübertragung, sagt, glaube ich, schon alles.
Absolut.
Die Idee, jetzt auf Found Footage zu gehen, ja.
Ja, das war der Trend damals.
Und kann man machen,
Romero, muss man Romero nicht. Hatte gefühlt, war das bei ihm so dieses, wer weiß, ob ich noch einen weiteren drehen kann. Land war ein Erfolg, ich mach mal schnell den nächsten. Irgendwie war das so mein Gefühl. Für mich klar der schwächste Film der Reihe. Komplett schlechte Plots, Machart, unterdurchschnittlich. Ich bin da bei einer, jetzt wird's hart, 4 von 10.
Ich sag jetzt mal, weil ich weiß, was noch kommt, bin ich bei noch 5.
Okay, weil danach kam 2 Jahre später Survival of the Dead.
Und da war wirklich so der Moment erreicht, wo ich sagte, Alter, bitte nicht noch einen.
Den kann man bei Prime Video sehen und ganz klar, ihr hört schon an so Worten, das empfehlen wir aber nicht. Und das ist hart, das über einen Romero of the Dead zu sagen, es ist der letzte Teil. Und Leute, der ist absolut, es ist, bei mir ist es eine 3 von 10.
Also es gibt ja das Gerücht, dass uns von seinem Sohn noch ein of the Dead erwartet nach einem Drehbuch von seinem Vater. Ich weiß, es gibt eine Comicserie, die Land of the Dead fortsetzt und hoffe eigentlich, dass es das wird, weil das wäre dann sogar gut. Aber verzichten können nicht drauf.
3 oder was gibt's denn bei Survival?
Da wäre ich jetzt echt, um den Abstand zu Diarrhö zu kriegen, bei einer 2.
Okay. Ja, da müssen wir noch ganz kurz über Remakes reden, Per. Dawn hat im Jahr 2004 ein Remake bekommen von keinem geringeren als Zack Snyder.
Waren wir sogar damals drin?
Da waren wir damals sogar drin. Der Mann hat ja heutzutage durch Justice League, durch Army of the Dead, durch Dawn of Justice, Man of Steel, hat er einen großen Namen. Hatte er damals noch nicht, weil es war tatsächlich sein erster richtiger Film. 2 Jahre später hat er einen Film gemacht, der hat mir sehr gut gefallen, nämlich 300. Und 5 Jahre nach Dawn of the Dead, dem Remake, hat er Watchmen gemacht. Also ihr merkt, der kann schon durchaus gute Filme liefern. Wir waren da zusammen drin. Du kennst meine Meinung, deswegen fang du lieber an. Wie findest du dieses Remake?
Ich habe immer ein Problem, wenn ich einen Film sehe, den ich im Original liebe. Muss aber gestehen, da man sich auch, da wären wir wieder bei dem Thema Remake, wo man mal drauf kommen muss, da er sich nicht sklavisch an die Vorlage hält, sondern doch sein eigenes Ding in kürzester Zeit macht, finde ich, dass er aus seiner Zeit einer der besseren Zombie-Filme, wenn nicht sogar der beste Zombie-Film ist. Der Unterschied zum Original ist klar gegeben, aber ich habe dir damals schon gesagt, mir hat der Film gefallen, weil ich löse mich einfach von der Vorlage. Der Film heißt halt wie ein mir bekannter Film. Kann halt passieren. Und mir hat der gefallen. Und immer noch in Erinnerung ist der Burt Reynolds-Zombie.
Das einzige Highlight in dem Film für mich, da bin ich halt, ich weiß, dass die Community den akzeptiert und als gut sieht, ich bin einer Meinung. Und da sind wir auch, was Remakes angeht, ja ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Ich gehe mit Remakes viel härter noch ins Gericht als du, wie du weißt. Diesen Film hat es für mich nicht gebraucht, weil es gibt ein perfektes Original. Ja, du kommst immer mit dem Argument, ein Remake, das sorgt dafür, dass alte Filme auch neuem Publikum zugänglich werden, weil sie dann das Remake sehen, dann vielleicht Interesse am Original haben. Die Diskussion machen wir in meiner separaten Folge. Der Film hatte nichts, weswegen es sich gelohnt hatte, in Kino zu gehen. Ich hatte mit euch einen schönen Abend. Wir waren ja mit mehreren dort drin. Ich hatte einen Ving Rhames, den ich persönlich zum Zeitpunkt immer ganz gerne gesehen habe. Ich hatte einen Burt Reynolds Zombie, das hat mich erheitert. That's it. Ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du dem Remake?
Bin ich bei einer guten 7.
Ich bin da bei einer 5. Besser als die letzten beiden Teile. Mehr war es dann tatsächlich nicht. Remakes gibt es übrigens auch von dem ersten Teil, Night of the Living Dead.
Oh, da gibt es eine Menge.
Da auch in 3D. Es gibt auch ein Remake von Day. Und es gibt auch sogar von Night ein animiertes Remake. Also Stoff zum Gucken gibt es genug, ob die immer so gut sind, ob man die wirklich gesehen haben muss.
Also bei Night kann ich dazu was sagen.
Bei Night, ja, also ich muss sagen, das 1990er Remake von Tom Savini würde ich mal hervorheben wollen. Das kann man sich durchaus gut angucken.
Ja, das kann man sich angucken. Das Remake von Day kann man sich auch angucken, weil ist eine komplett eigene Geschichte, ist ein netter Zombie-Film. Hat zwar nichts mit dem Original zu tun, ist halt ein netter Zombie-Film. Und die ganzen anderen Remakes, weil Night hat mehrere, die kann man alle in eine Tonne werfen. Und die Day of the Dead-Serie braucht man auch nicht wirklich erwähnen.
Vielleicht kann man noch das Document of the Dead erwähnen. Denn das, finde ich persönlich, hat Momente, die sehenswert sind.
Richtig. Aber
das ist eine Dokumentation, wo es im Endeffekt noch mal so einen Blick hinter die Kulissen gibt, so ganz klassisch, wie ist an der Stelle, es geht, glaube ich, vor allem um Night und Dawn, weil das ist auch schon sehr alt, das Ding, eben entstanden. Da geht es auch darum, wie man an die Kohle gekommen ist, die immer knapp war und so weiter und so fort. Das ist durchaus etwas, was sehenswert ist. Ist heutzutage bei vielen Scheiben in den Zusätzen dabei. Gönnt euch, kann man sich reintun.
Aber wir sind ja drauf gekommen, weil ich ja eigentlich mit Voodoo angefangen habe. Und warum bin ich da drauf gekommen? Voodoo von Fulci ist ja damals in Italien und die haben ihre eigene Zombie-Reihe erdacht, deren erster Teil tatsächlich dann Dawn of the Dead war. Voodoo kam dann raus von Fulci 79, der ja in Italien als Zombie 2 rauskam. Und ja, von dem Ende von Voodoo könnte man sagen, es ist sozusagen die Vorgeschichte von Dawn. Dann gab es tatsächlich noch in Italien ein Zombie 3, das war dann Großangriff der Zombies, der inhaltlich gar nichts mit seinen beiden Vorgängern hatte. 88 hat ja Fulci dann Zombie 3 zum Teil gedreht, folgedessen ist Großangriff nicht mehr als Zombie 3 veröffentlicht worden, sondern dann kam ja Fulcis Zombie 3. Zwischenzeitlich kam auch Leichenhaus der lebenden Toten als Zombie 3 raus. Dann, und das ist einer der kuriosesten Filme überhaupt, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, nämlich Die Hölle der lebenden Toten.
Ja, den kenne ich tatsächlich.
Der ja zum Teil Segmente aus Dawn of the Dead aufbaut, wie ein bisschen der Handlung. Ganz dreist komplett ganze Musikstücke von Goblin klaut aus dem Film.
Ja, da waren die Italiener ja immer schambefreit. Das muss man ja mal dazu sagen. Also die Film-Italiener, bitte.
Also
ja?
Der Film ist wirklich, was filmischen Diebstahl betrifft, das geilste überhaupt. Der kam dann als Zombie 4 dann raus, bis dann der echte Zombie 4 After Death rauskam. Dann hieß auf einmal Die Hölle der lebenden Toten Zombie 5. Und der muss sich so gut verkauft haben, dass man noch einen anderen Zombie 5 hatte, nämlich einen Tierhorrorfilm, um dann mit Zombie 6 mit Absurd, der dann als Monster Hunter und der gar nichts mit Zombies zu tun hatte, eine Serie zu beenden. Also die haben da etwas zusammengestrickt, also das kannst du nur noch...
Abenteuerlich.
Das kannst du nur noch mit Karate Tiger in Deutschland übertreffen.
Also abenteuerlich, man muss es ganz klar sagen.
Das ist wirklich herrlich.
Aber dafür waren Italiener ja immer gut, was Eigenes zu nehmen, also was Selbstständiges und es dann eben umzudrehen.
Wobei, hier muss ich eins noch sagen, bitte. Es wird den Italienern immer vorgeworfen, dass sie diesen amerikanischen Film kopiert und nachgemacht haben. Also ich möchte dazu Bedenken geben, Dawn of the Dead ist mit sehr viel Geld aus Italien produziert worden und ohne Italien gäbe es Dawn nicht. Also die dürfen sich dann auch selber bitte kopieren.
Ja, gar keine Frage. an der Stelle. Kommen wir doch noch mal ganz kurz kulturell auf den Einfluss von Dawn of the Dead zum Abschluss auf das Horror- und auf das Zombie-Genre zurück. Weil das ist ja auch noch mal ganz entscheidend. Denn dieser Film hat ja den Weg geebnet, Per.
Ja, also nach Hammers Dracula, der ja der erste farbige Horrorfilm war, wo rotes Blut zu sehen war, ist Dawn of the Dead ja der erste Film gewesen, wo ja Eingeweide nicht gerade sparsam eingesetzt worden sind. Und das war wirklich so die Initialzündung in meinen Augen des harten Splatterfilms.
Was ist für dich dann so danach gekommen, wo du sagst, das ist für mich ein richtig guter, toller Film und der wäre ohne Dawn of the Dead wahrscheinlich so nicht gekommen. An welchen denkst du da direkt?
Voodoo, tatsächlich, weil Voodoo ist ein wirklich stimmungsvoller, das darf man nicht vergessen, so brutal der zum Teil ist, der ist nicht so brutal wie Dawn, aber er ist brutal. Nicht umsonst hat auch da die Bundesprüfstelle gerne zugeschlagen. Aber das ist ein sehr stimmungsvoller, schön fotografierter Film, der seine Logiklöcher hat, wie die Szene mit dem Hai, aber so ein Film oder generell die Filme von Fulci würden nicht so existieren, wenn es Dawn nicht gegeben hätte. Oder generell die Zombie-Filme als sich würde es nicht geben. Weil auch wenn in Hölle der lebenden Toten dreister Diebstahl und Schund ist, mag ich ihn trotzdem, weil der ist spaßig zu gucken. Und das gleiche trifft dann auch auf so ein Zombie 3 zu. Aber auch ein Reanimator, glaube ich, würde es nicht geben, wenn es Dawn nicht gegeben hat. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das Rating, was der Film hatte, war damals erstmal ein X. Was gleichzusetzen war mit, du darfst diesen Film ja nur im Pornokinos sozusagen zeigen. Es gab da mal so einen schönen Bericht, X darfst du in normalen Kinos nicht zeigen, weil da könnten sonst Leute reingehen, die total verstört werden, weil die noch nicht reif genug dafür sind. Und ein X-Rating war damals wirklich, ja, ein Todesstoß schon für den Film. Und man hat's doch durchgezogen.
Man muss ja Gott ganz sei Dank. Ja, absolut. Man muss ja ganz klar sagen, den Zombie-Film gab es schon ganz lange. Es streiten sich ja mit die Geister, was sind die ersten Zombie-Filme. Manche sagen White Zombie mit Bela Lugosi von 1934. Andere sagen, ich folgte einem Zombie von Tonneur von 1943. Dawn of the Dead hat mit dieser besonderen Art, mit dieser Flottenerzählung, mit diesen besonderen Splatter-Effekten, mit diesem gesellschaftskritischen Ansatz ein Hype losgelöst, wo ganz viele Filme danach erschienen sind. Du hast ein paar schon gerade genannt, die ganz klar in diesem Fahrwasser waren. Reanimator bin ich zum Beispiel voll bei dir. Brain Dead würde ich auch hier nochmal hervorheben wollen. Bis hin zu Komödien wie Shaun of the Dead. Es sind danach so viele Filme entstanden. Es gab ja auch per eine richtige Off-the-Dead-Phase. Ich kann mich an Filme wie die nur Off the Dead im Titel hatten, aber eine ganz andere Handlungsweise hatten, eben erinnern, die ganz klar hier Trittbrettfahrer waren. Also bis hin zu heutigen Machwerken. Und ich glaube, wenn wir über Zombies reden, Gesellschaftskritik, langsamer Aufbau. Ich weiß, du hast die Serie nicht bis heute zum Ende durchgeguckt, aber The Walking Dead ist zum Beispiel sicherlich etwas, was so ohne Dawn of the Dead gar nie möglich gewesen wäre.
Ja, aber Walking Dead könnten wir uns lange unterhalten. Du kennst meine Meinung zu dieser Serie. Ab der dritten Staffel hat sie mich verloren. Da hat man zu sehr von einer Horrorserie sich auf eine Lindenstraßenserie im Zombie-Genre versteift, aber egal.
Das ist ein anderes Thema. Ich wollte damit ja nur sagen, sowas war im Endeffekt gar nicht denkbar ohne Dawn of the Dead, was eben so viele Spuren hinterlassen hat, dass man ja sogar in Shaun of the Dead ein ganzes Genre mittlerweile in einem Spaß durch den Kakao zieht. 28 Days Later ist so ein Beispiel, was ja aus den jüngeren Jahren ist, was auch sehr bekannt und beliebt ist, bis hin jetzt auch zu Zombieland. Also das Zombie-Genre ist jetzt im Prinzip, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr tot zu kriegen, sondern es kommen immer wieder neue Filme, die das Ganze eben bereichern. Und damals war deshalb eben diese Welle, die dann ja mit Voodoo und anderen eben auch direkt weiter genutzt wurde. Per, ich werde abschließend, wir sind mal wieder viel zu lange in dieser Folge, aber wir reden halt wahnsinnig gerne über diesen Film. Ich werde mal eine Erinnerung haben, die ist noch gar nicht so alt an den Film. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Ich kann es mir vorstellen, aber diese Geschichte überlasse ich ganz dir. Ich denke mal, sie spielt an einem 31.
So ist es. Im Jahr 2020, da gab es Corona schon und da waren die Kinos alle zu. Aber man kam auf die Idee, nachdem ja jetzt an der Stelle eine neue Veröffentlichung von Dawn of the Dead möglich war, mittlerweile FSK 16, nach einer sauberen Neuprüfung, so viel muss man ja auch ganz oft sagen, kam Per und ich auf die Idee, hey, der läuft ja in einem Autokino. Autokino, das war doch früher super. Wir fahren ins Autokino an einem 31. Es war nämlich Halloween, 31.10.2020. Fahren Per und ich nach Essen ins Autokino, haben es uns da gemütlich gemacht. Und dann sind zwei Dinge passiert, Per. Die haben uns den Abend völlig verhagelt. Es fing an zu regnen. Ja, das ist natürlich jetzt unerfreulich. Man muss den Scheibenwischer anmachen, das Regenwasser auf der Fensterscheibe, das stört schon.
Es hat gefisselt, sagen wir es mal so.
Da muss man auch die Lüftung vielleicht anmachen, weil Feuchtigkeit im Innenraum entsteht. Und dann kam die Meldung, Batteriestand meines Autos niedrig. Und mein Auto war wenige Wochen vorher mit einem leeren Batterie liegen geblieben. Die wurde aufgeladen. Anscheinend aber an der Stelle nicht fachkundig genug, Per. Ich hatte diese Warnmeldung nicht mehr bekommen, nachdem ich in der Werkstatt war. Wir standen da, ich machte den Scheibenwischer an. Ich hatte ja das Autoradio an. Alles also Energiezieher, damit der Ton auch wieder gegeben wurde.
Man muss dazu sagen, du hast bewusst diesen Wagen gewählt. Du hättest auch einen anderen nehmen können. Aber du hast bewusst diesen Wagen gewählt, weil du uns beiden auch einen guten Tonerlebnis geben wolltest, weil die Anlage in dem Wagen nun mal gut ist und zwar sehr genau. Gut ist
und der Wagen auch bequemer ist. Also richtig. Da sitzt man höher. Ich hätte auch den anderen Wagen nehmen können, da sitzt man niedriger und die Soundanlage wäre nicht so gut. Da hätte man da wahrscheinlich den Film bis zu Ende gesehen. Wobei, als wir dann fuhren, weil, ey, Per, Sascha, wir müssen reden, vielleicht kommen wir ja gleich nicht mehr weg, wenn die Karre liegen bleibt. Kam dann das zweite aus dem Fisseln, kam dann ein strömender Regen. Um uns herum fuhren auch viele, die dann eine volle Batterie hatten, einfach weil, ey, vor lauter Regen kann ich den Film kaum noch sehen. Ja, war eine schöne Idee, den im Kino zu sehen, im Autokino.
Weißt du denn noch, wie weit wir gekommen sind?
Nicht weit.
Ich weiß sogar noch, wie weit.
Ja, echt? War es eine halbe Stunde oder?
Nein. Ich weiß es deshalb, weil ich noch gesagt habe, weil ich kurz zitiert habe, und zwar, Martinez! Wir waren noch nicht mal bei dem Sturm im Haus angekommen. Und irgendwann habe ich dann zu dir gesagt, Sascha, es hat keinen Sinn. Wir haben die Gefahr, dass wir hier stehen bleiben. Ja. Ich sag mal, ich für mich habe da kein Problem. Ich hab's nicht weit von Essen nach Hause. Du kannst dann rein theoretisch auch gerne bei mir nächtigen, da habe ich auch nichts gegen, wäre nicht das erste Mal. Aber du musst trotzdem irgendwann wieder von Essen nach Hamminkeln kommen. Und zum anderen, wir haben gerade eine Sicht, die ist so bescheiden, weil ich konnte so gut wie gar nichts mehr sehen.
Nein, das hatte ja immer mehr zugenommen an der Stelle, leider der Regen. Ja. War ein Flop der Abend. Wir hatten dann auch irgendwie nicht mehr die beste Laune, haben da auch nichts anderes mehr groß gemacht, weil wir haben noch überlegt, gucken wir den Film jetzt bei dir zu Hause? Nein, ich bin da nur noch nach Hause gefahren, am Motto Autobahn, alle Verbraucher aus, Hauptsache ich bleib nicht liegen.
Ja, es wäre ja auch noch die Gefahr gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir gucken den bei mir, dass du dann ins Auto einsteigst und kommst erst recht nicht mehr weg hier, weil die Batterie... Ja, genau. So, und ich weiß auch noch, dass ich am Tag danach mit deiner Frau telefoniert hatte, die hier angerufen hatte, weil die wissen wollte, was abgegangen ist, ob ich so wenig Bock gehabt hätte, dass wir gegangen sind oder wieso, weshalb, weswegen, weil du immer noch so richtig schön, ich nenn's mal so, leicht angesäuert warst.
Oh, das leicht kannst du gerne streichen. Ich war hochgradig angepisst, als Kinogänger so lange nicht ins Kino zu kommen und dann hat man so eine schöne Idee und das fällt ins Wasser und in die leere Autobatterie.
Vor allem, es war ja noch so, dass du eigentlich auch mit deiner Frau hättest Silvester mit den Kleinen feiern sollen.
Halloween.
Richtig, ja, Halloween.
Wobei durch Corona da ja auch nichts stattgefunden hat, von daher war der Verzicht auf Papa nicht ganz so schlimm. Ja, das ist so die Anekdote. Perla, fällt mir übrigens ein, wir haben seit anderthalb Jahren vor, diesen Film gemeinsam zu sehen. Müssten wir mal nachholen.
Das ist richtig.
Die Autobatterie ist geladen übrigens. Also, ja, so viel zu der Folge heute. Schön, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir haben wieder überzogen, aber bei Dawn of the Dead war uns irgendwie schon klar, dass wir das mit einer einstündigen Folge niemals hinkriegen, sondern da können wir locker 3 Stunden uns drüber unterhalten und trotzdem hätten wir noch eine Menge zu erzählen.
Aber wir machen jetzt keinen Teil 3.
Wir machen keinen Teil 3, aber wir hätten natürlich mehr zu den Fortsetzungen, zum Remake, zu den Schnittfassungen erzählen können oder auch zu anderen Erlebnissen. An der Stelle ist Schluss für heute. Denkt dran, uns immer
Nein. Du musst mir noch eine Angst nehmen. Was erwartet mich beim nächsten Mal?
Ach so, ich bin ja dran. Ich habe das ja so ein bisschen herausgezögert, um den Spannungsbogen zu hören. Per, wir haben ja die Folge Bösewichte gehabt. Vielen Dank an die Community, dass ihr uns so zahlreich dort nochmal retweetet habt, als ich dann euch auch markiert habe, dann mit euren Bösewicht. Eine Folge, die sehr gut bei euch angekommen ist. Da werden wir übrigens auch mal einen zweiten Teil demnächst machen. Da war ein Bösewicht dabei, Per.
Boah, ich habe keinen Bock auf König der Löwen.
Nee, auch wenn Silke den sich sicherlich wünschen würde. Nein, soweit ist es nicht.
Nicht? Gut.
Nee, kann ich dir die Angst nehmen, es ist nicht König der Löwen. Aber es war einer, der da drin war und wir haben beide in der Folge gesagt, boah, ja, die waren gut. Da spielt ja einer mit, ein Star der Zeit damals, der 60er Jahre, aber wir haben den nicht als einen Film von ihm so richtig in Erinnerung, Mabuse? Sondern einen Film von dem Bösewicht.
Mabuse?
Nee, fast. Phantomas.
Nein!
Ja, doch!
Nein! Meine Frau? Tot? Nein!
Doch! Also, wir werden uns den ersten Teil anschauen. Es gibt aber tatsächlich alle 3 Teile auf Prime. Vielleicht habe ich auch Bock und ziehe mir alle 3 rein. Ich habe an sowas ja immer Spaß. Also, wir besprechen Phantomas, den ersten Teil mit dem unvergesslichen Louis de Funès.
De Funès, bitte.
Auch das werden wir dann bei dieser Folge klären. Wir sind fertig, Per, oder hast du noch irgendeinen wichtigen Hinweis?
Ja, einen habe ich noch. Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört und gesehen haben, möchten wir Sie bitten, die vorliegende Kassette zurückzuspulen, da Sie sonst bei Ihrem Videoverleih Ihrer Wahl eine D-Mark Strafgebühr zahlen müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Bye.